Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Deswegen war natürlich eine Frage im Kopf die ganze Zeit, wenn wir jetzt sehr, sehr hart verhandeln und das geht am Ende schief. Was bedeutet das für die Sicherheit in Europa? Und diese Verantwortung zu tragen, das hat mir schon schlaflose Nächte auch gebracht. Meine Freunde sagen mir oft, du bist im Privaten so lustig, warum zeigst du das nicht mehr vor den Kameras? Okay. Und warum bist du eigentlich da so kontrolliert? Mhm. Und die Frage habe ich mir selber auch in letzter Zeit öfter gestellt. Meine Kostüme sind sehr oft geklebt. Für den Straßenkarneval habe ich so eins, das ist ein Regenbogenfisch. Das ist eigentlich ein Mann gewesen, dem das Kostüm, glaube ich, gehört. Ich habe das im Secondhand-Laden gekauft und das kam so super gut über die Winterjacke und alles. Mhm.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie bis heute nach? Wir sind Julia Emmerich
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion.
Heute bei uns im Studio ist Katharina Dröge. Die Volkswirtin ist seit 2021 zusammen mit Britta Hasselmann Fraktionschefin der Grünen im Bundestag. Sie ist Expertin für Wirtschafts- und Finanzpolitik und gehört zum linken Flügel ihrer Partei. Schlagartig berühmt wurde Dröge, als sie sich nach der Bundestagswahl in einer flammenden Rede den damaligen Unionsfraktionschef Friedrich Merz vorknöpfte. Dass sie hart kämpfen kann, wenn sie will, musste auch schon ein anderer alter Politikprofi erleben. Bei der Bundestagswahl gewann Dröge ihren Kölner Wahlkreis knapp vor SPD-Mann Rolf Mützenich. Und das, obwohl Dröge gar keine echte Rheinländerin ist. Schön, Frau Dröge, dass Sie heute bei uns sind.
Ich freue mich. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Was war Ihre schwerste Entscheidung?
Die schwerste und politisch auch die wichtigste hat an dem Freitag, den 14. März 2025 stattgefunden. Wir hatten nächtelang mit CDU und SPD darüber verhandelt, ob die Schuldenbremse reformiert werden soll, ob es Milliarden für den Klimaschutz gibt oder nicht, Sicherheit für die Ukraine und Europa oder nicht. Aber es ging auch um die Kanzlerschaft von Friedrich Merz. Und bis zu dem Freitagmorgen war offen, ob wir Grünen zustimmen würden oder nicht. Und die Entscheidung ist mir und auch Britta Hasselmann wirklich schwer gefallen.
Das war ein richtiger Politkrimi damals. Zu Beginn des Jahres Friedrich Merz, die Union hatte die Bundestagswahl gewonnen. Und am 28. Februar begannen die Sondierungen. Und die begannen mit dem doppelten Schock. Man hat zum einen festgestellt, dass sehr viel weniger Geld da ist, als man vermutet hat. Und dann am Abend hat Donald Trump im Weißen Haus Wladimir Zelensky zur Schnecke gemacht, hat ihn rausgeworfen. Und alle haben sich gefragt, stehen die Amerikaner überhaupt noch auf unserer Seite oder woanders?
In Reaktion auf diesen doppelten Schock hat Friedrich Merz, der Kanzler werden wollte, etwas getan, was er vorher nahezu in jedem Gespräch ausgeschlossen hatte, nämlich ein gigantisches Schuldenpaket zu knüpfen. Zwei Kernpunkte sind da drin, Sie haben es kurz schon gesagt. Die Verteidigungsausgaben oberhalb von 1% der Wirtschaftsleistung sind künftig von der Schuldenbremse ausgenommen. Und es gab ein großes Sondervermögen über 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur. Für beides brauchte er eine Zweidrittelmehrheit, weil Grundgesetzänderungen dahinter standen. Und er wusste auch, dass die Zeit abläuft. Mhm. Weil wenn er eine Zweidrittelmehrheit noch mit dem alten Bundestag, mit den Grünen, beschließen wollte, waren das nicht mehr viele Tage Zeit. Jetzt musste er auf die Grünen zugehen. Frau Dröge, was war Ihre erste Begegnung mit Friedrich Merz in dieser Phase? Wie haben Sie ihn erlebt? Wie hat er das gemacht? Hat er erstmal eine SMS geschickt oder ist er direkt in Ihr Büro gerauscht und hat gesagt, wir müssen reden, Leute? Erzählen Sie uns mal von dieser ersten Begegnung.
Also tatsächlich hat er sich bei meiner Kollegin Britta Hasselmann per Telefon gemeldet. Und das waren schon ein paar Tage nach der Bundestagswahl. Es war nicht der Montag, sondern ich glaube, es war der Donnerstag, wo er sich zum ersten Mal gemeldet hat und gesagt hat, ich würde da sehr gerne mit Ihnen drüber reden, aber ich muss jetzt auch erstmal mit der SPD gucken, wie weit wir da vorankommen. Und ich weiß natürlich, ich werde Sie brauchen, wenn das Ganze funktionieren soll. Für uns hat die Geschichte allerdings früher angefangen, nämlich eigentlich mit dem Auseinanderbrechen der Ampel. Weil das war ja der Tag, wo Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten wiedergewählt wurde. Wir als Grüne es für absolut verantwortungslos gehalten haben, an dem Tag eine deutsche Bundesregierung zerfallen zu lassen. Und dann war die FDP heraus aus der Bundesregierung. Und Grüne und SPD haben ja in Form einer Minderheitsregierung noch bis zum Wahltermin weitergemacht. Und in der Zeit sind wir zu Friedrich Merz gegangen und haben ihm gesagt, wir wissen, dass Sie sagen, dass Sie die Schuldenbremse nicht reformieren wollen. Wir glauben es Ihnen aber nicht. Hm. Ich habe da eine Wette drauf gehalten, dass er nach der Bundestagswahl das ändern wird. Und wir haben ihm gesagt, wir können uns nicht sicher sein, ob nach der Bundestagswahl CDU, SPD und Grüne noch eine Zweidrittelmehrheit haben. Unser Vorschlag ist jetzt noch im alten Deutschen Bundestag gemeinsam die Schuldenbremse zu reformieren. Niemand weiß, wer nach der Bundestagswahl die Mehrheit haben wird. Es ist eigentlich ein faires Angebot. Das, was Friedrich Merz der Ampel nie ermöglicht hat, haben wir ihm damals angeboten. Kann sein, dass Sie Kanzler werden. Wenn eine Regierung zerfällt, sieht sie ja nicht so gut aus für einen Wahlkampf. Und er hat das damals rundweg abgelehnt und hat gesagt, nein, ich mache das nicht. So, und deswegen war das natürlich für uns, als er sich dann gemeldet hat, dass wir innerlich so dachten. Und genau das haben wir erwartet. Und was für eine Unverschämtheit ist das hier eigentlich gerade?
Wie hat er das sozusagen hingekriegt, dass Sie überhaupt angefangen haben zu reden? Man könnte ja sagen, nee, Friedrich, so nicht. Hat er das sehr charmant getan, sehr freundlich getan? Hat er gleich ein Angebot gemacht? Oder wie haben Sie ihn erlebt? Also wusste er, wen er da anspricht in dem Moment, und wusste auch um Ihren Hals, den Sie schon hatten?
Er hat eigentlich das Ungeschickteste gemacht, was er tun konnte. Er hat mich nicht mit uns geredet, sondern er hat mit Lars Klingbeil verhandelt. Und die mussten natürlich irgendwie ihre Koalition da auf den Weg bringen, Sondierungen führen. Und die sind dann ein paar Tage später vor die Kameras getreten und haben gesagt, wir haben uns jetzt miteinander darauf verständigt, diese Koalition kann es geben und es wird ein Sondervermögen geben in Höhe von 500 Milliarden Euro. So. Und das haben wir kurz vorher von denen erfahren, aber wirklich kurz vorher. Und dann haben die das der Presse vorgestellt und wir haben gedacht, so, ja gut, ihr braucht aber uns. Und wir haben euch gesagt, wir werden inhaltliche Anforderungen stellen. Wir hatten von Anfang an klar, und das war nicht der Punkt, wo er uns überzeugen musste, trotz all des inneren Ärgers, den wir einfach wirklich hatten, angesichts dieser Dreistigkeit und einfach, ich meine, er hat das Land angelogen vor der Bundestagswahl. Ne? Er hatte das vor, er hat zwar dann gesagt, nein, es liegt jetzt an diesem Moment, es liegt an dem Moment mit Zelensky, aber Trump war ja Präsident der USA geworden. Jeder wusste, was auf dem Spiel steht. Jeder wusste, wir müssen was tun für unsere Sicherheit. Und das wusste Friedrich Merz auch Wochen vorher schon. Trotzdem, ich persönlich habe mein gesamtes politisches Leben für eine Reform der Schuldenbremse gekämpft. So, und das lag da jetzt ja auch zur Hälfte mit auf dem Tisch. 500 Milliarden Euro für Investitionen. Ich bin Volkswirtin. Ich habe schon in der Ampel die Überzeugung gehabt, könnten wir mehr investieren? Würde es der Wirtschaft besser gehen? Würde die Stimmung im Land besser? Die Unternehmen hätten bessere Perspektiven.
Da gab es aber Christian Lindner.
Damals gab es Christian Lindner, der das nicht ermöglicht hat, aber auch Friedrich Merz, mit dem wir auch in der Zeit versucht haben zu reden, der immer Nein gesagt hat. Und wenn man für etwas sehr, sehr lange politisch kämpft und es liegt auf dem Tisch, dann ist das natürlich aus sich heraus, ich frage mich ja am Ende, wo möchte ich einen Unterschied gemacht haben in meinem Leben politisch? Und das so komplett zu verhindern, das wäre etwas, wo ich mir selber auch nicht richtig gut dann noch in den Spiegel hätte schauen können. Die Situation in der Ukraine, wir haben sie als so dramatisch ja vorher schon beschrieben. Das waren die Argumente, die uns überzeugt haben, überhaupt an den Tisch zu kommen. Friedrich Merz konnte da ehrlich gesagt überhaupt nichts tun. Wir waren so wirklich verärgert über ihn, dass weder mit Nettigkeit noch mit freundlichen Worten hätte der uns in irgendeiner Art und Weise an den Verhandlungstisch gebracht.
Also es gab dieses erste Telefonat, er ruft Britta Hasselmann und sagt, wir müssen reden. Und dann gibt es bis zu dem Tag, den Sie eben genannt haben, wir Sondierer beginnen jetzt, gab es keine weiteren Kontakte?
Es gab die Signale, er würde sich noch melden, aber nein, wir haben nicht mehr miteinander geredet. So, und das haben wir dann im Endeffekt aus den Medien erfahren und haben gedacht, so, wir haben in der Ampel sehr, sehr, sehr viel verhandelt, weil die Ampel so zerstritten war. Und wenn man so das Einmaleins von Verhandlungsführung irgendwie kennt, dann kann man nicht erst ein Ergebnis verkünden und dann erwarten, dass diejenigen, die man dafür braucht, einfach sagen, yes, we do it. So, und wir haben gedacht, was tut der Mann denn da? Also das war wirklich so der erste Gedanke, den ich so hatte, was soll denn das? Also glaubt er jetzt wirklich, dass das in irgendeiner Art und Weise Erfolg hat? Und das, was die uns so ein bisschen so zwischen den Zeilen signalisiert haben, war, die hatten ja dieses Sondervermögen alles Mögliche benannt, wofür sie das machen wollten, nur Klimaschutz nicht. Und ich habe dann so gedacht, deren Idee ist jetzt, die Grünen verhandeln noch das Wort Klimaschutz da rein und dann sind wir glücklich. Und wir haben in dem ersten Gespräch gesagt, so, wenn ihr glaubt, dass das der Plan ist, dann sagen wir euch hiermit, er ist gescheitert.
In diesem Krimi gab es als nächste Stufe den 8. März, das ist der berühmte Tag, als er auf der Mailbox landete von Britta Hasselmann, ihrer Kollegin. Können Sie diesen Tag schildern? Wo waren Sie, wo war Frau Hasselmann, wo war Friedrich Merz und wer hat dann die Nachricht?
Das war in einer Zeit, wo wir eigentlich miteinander verhandelt hatten. Mhm. Also wir hatten uns dann mit Friedrich Merz, Alexander Dobrindt und Lars Klingbeil immer wieder getroffen und die haben uns gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, zuzustimmen. Wir haben gesagt, so nicht und haben auch immer wieder formuliert, was aus unserer Sicht notwendig ist, damit wir dann auch der Grünen Bundestagsfraktion eine Zustimmung empfehlen können. Und da bewegte sich aber nicht viel. Und dann kam dieses Wochenende und wir hatten auch gefragt gehabt, wird es denn am Wochenende weitere Gespräche geben? Und dann hieß es erstmal nicht. Und dann ist Britta Hasselmann wandern gegangen an dem Samstag, bei sich in Ostwestfalen im Wald. Und ich bin zum Fußball gegangen, Schalke gegen Hertha BSC.
Ich bin Schalke-Fan.
Ich bin Schalke-Fan und war mit meiner Familie im Fußballstadion. Wir dachten ja auch, das wird jetzt auch nicht verhandelt. Und hatten deswegen echt das Handy in der Tasche. Es war natürlich super laut im Fußballstadion. Britta Hasselmann dann hatte das Handy aus beim Wandern. Und dann kam ich irgendwann raus aus dem Fußballstadion und dann kamen schon die ersten Nachrichten von Journalisten bei mir an, ja, nehmen Sie das Angebot von Friedrich Merz an. Und ich guckte auf mein Handy so und ich dachte so, bin ich schon falsch im Film? Was für ein Angebot?
So, und dann dachte ich so, ist da was bei dir?
Ja, das war wirklich so, ich guckte auf mein Handy, ich habe dann erstmal durch meine Nachrichten so durchgescrollt, dachte, wie unfassbar unangenehm ist denn das jetzt, dass ich nicht weiß, worum es hier geht. Habe dann alles durchgescrollt. Dann habe ich versucht, Britta zu erreichen, aber auch bei ihr war das Handy ja aus. Deswegen habe ich sie dann auch nicht erreicht. Habe dann eben mittlerweile gesehen, Friedrich Merz hatte schon wieder eine Pressekonferenz abgegeben und dort wieder ein Verhandlungsangebot für uns auf den Tisch gelegt. Das hat er der Öffentlichkeit erzählt und hatte irgendwie dann angedeutet, dass er dieses Verhandlungsangebot ja uns Grünen auch gemacht hätte. Deswegen kriegte ich diese ganzen Anfragen, ob wir das dann annehmen würden. Und irgendwann machte Britta Hasselmann ihr Handy dann wieder an, was ich daran sah, dass sie jemanden zum Geburtstag gratulierte. So. Und ich habe sie dann angerufen, ich so, Britta, so, hast du ein Angebot von Friedrich Merz bekommen? Und sie so, du weißt auch, ich war im Wald wandern. So, und dann hat sie gesagt, ich leg mal auf, ich gucke auch alle meine Nachrichten durch. Rief mich wieder an, nein, ich habe keine Nachricht von ihm bekommen. Und wir rätselten so und dann meinte ich so zu ihr, nicht, dass er dir auf die Mobilbox gesprochen hat. Und sie so, das kann nicht sein. Und dann hat sie gesagt, ich leg mal auf. Und dann rief sie mich wieder an. Ah doch. Gut. So, und dann hatte er ihr, weil er sie nicht erreichen konnte, quasi das, was er dann kurz danach der Presse sagte, auch so auf die Mobilbox.
Wie war der Wortlaut?
Das möchte Britta Hasselmann vertrauen.
Also richtig lange Sprachnachricht oder mehr so, liebe Grüne, wir haben da eine Idee, lass reden. Also
nein, der Inhalt wurde schon beschrieben.
Schon ausführlich, ja. So dass sie wussten.
Genau, wir wussten, worum es ging, okay. Aber wir konnten eben nicht miteinander sprechen und er ist danach vor die Presse getreten. Und das war für uns der Moment, wir haben uns dann auch mit unseren Parteivorsitzenden zusammengeschaltet und auch nochmal mit Robert Habeck, Annalena Baerbock. In der Zeit haben wir uns auch natürlich noch mit denen beraten, die waren ja auch noch in der Bundesregierung geschäftsführend und haben gesagt so, okay, Ende. So, diese Gespräche funktionieren so in gar keiner Art und Weise, weil wir haben ihm seit Tagen gesagt, wir werden so nicht zustimmen. Und das war, deswegen war das für mich auch so eine schwere Entscheidung. Es war für uns eine harte Abwägung, weil natürlich gerade unsere Außen- und Sicherheitspolitiker die ganze Zeit gesagt haben, und ich habe das geteilt, wenn das jetzt nicht gelingt mit einer Reform noch im alten Bundestag, auch wenn ich es total falsch fand, das noch nach der Bundestagswahl mit dem alten Bundestag zu machen, das haben wir Friedrich Merz auch gesagt, wie konnten wir in diese Situation kommen? Es ist fragwürdig. Wir haben ihm auch gesagt, red mit den Linken. So, das wäre richtig, sie würden es wenigstens versuchen. So, aber wir wussten auch von den Linken, dass die wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen würden für eine Reform der Schuldenbremse, die diese notwendigen Sicherheitsinvestitionen für die Ukraine, für die Bundeswehr ermöglichten. Und deswegen war natürlich eine Frage im Kopf die ganze Zeit, wenn wir jetzt sehr, sehr hart verhandeln und das geht am Ende schief, was bedeutet das für die Sicherheit in Europa? Und diese Verantwortung zu tragen, das hat mir schon schlaflose Nächte auch gebracht in dieser Situation. Wirklich. Und auf der anderen Seite...
Was tun Sie, wenn Sie nachts nicht schlafen?
Nachdenken. Also das war wirklich dann...
Mailbox checken, ob noch was nachgekommen ist.
Ich habe da wirklich nachgedacht und hin und her abgewogen. Und auf der anderen Seite, und das haben alle Wirtschaftspolitiker bei mir in der Fraktion gesagt, ich selber eben habe so lange dafür gekämpft, es war ja keine vollständige Reform der Schuldenbremse. Und die Frage war, wenn wir das noch länger ziehen in den Verhandlungen, kann man nicht die Union dazu bringen, sie wirklich dauerhaft für Investitionen zu öffnen? Und werden wir diese Chance verspielen, wenn wir jetzt nur in Anführungszeichen 500 Milliarden Euro sind viel Geld, da zustimmen, kriegt man ihn danach noch dazu, die dauerhafte Reform hinzukriegen? Und deswegen gab es auch starke Stimmen, die gesagt haben, nicht jetzt abschließen, sondern lieber versuchen, im neuen Deutschen Bundestag auch mit den Linken gemeinsam nochmal länger verhandeln. Aber die Sicherheit stand auf der anderen Seite so. Und dann haben wir uns aber entschieden, in dem Moment, wo wir gemerkt haben, er nimmt nicht ernst, dass wir sagen, wir werden so nicht zustimmen. Offensichtlich nicht, weil sonst kann man sich nicht erklären, dass er zweimal vor die Presse getreten ist mit Angeboten an uns. Und wir hatten ihm nach dem ersten Mal schon signalisiert, dass man so mit uns nicht verhandelt. Und er macht es wieder. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist Ende. Dann ist unsere Antwort auch öffentlich. Und dann haben wir gedacht, okay, das Einzige, wie man das jetzt ändern kann, dass er ernst nimmt, was wir da sagen, ist, dass wir uns festlegen. Auch festlegen darauf, wirklich zu gehen. Und wirklich Nein zu sagen. Und deswegen sind wir auch zu viert mit den Parteivorsitzenden zusammen vor die Presse getreten am nächsten Montag und haben alle vier uns hingestellt und haben gesagt, wir vier legen uns fest. Das sagen wir dem gesamten Land, diesem Angebot. Und ich habe leider in dem Moment gesagt, dass er Britta Hasselmann auf die Mobilbox gesprochen hat. Das war mir in dem Moment gar nicht klar, dass das noch gar nicht bekannt war. So, dass, als wir wieder rauskamen aus der Pressekonferenz, trendete Mobilbox auf den Kurznachrichtendiensten. So, es gab sehr viele lustige Witze darüber. So, ich habe gesagt, dieses Angebot lehnen wir ab. Da sagen wir Nein. Und das musste sein, aber das hieß eben auch, das mussten wir durchziehen. Mit allen Konsequenzen, die das bedeutet, weil wenn man sich so festlegt, legt man sich fest. Und erst das hat die Verhandlungsdynamik relevant verändert.
Und als es dann sich richtig verhakt hatte, kam ein Mann ins Spiel, von dem bisher nicht bekannt war, dass er Verhandlungen mit den Grünen erleichtern könnte. Er war Alexander Dobrindt, er war eher als Grünfresser bekannt, von dem ist der Satz überliefert aus einem früheren Leben als CSU-Generalsekretär, die Grünen seien keine Partei, sondern der politische Arm von Steinewerfern und Brandstiftern. Was hat dieser Mann denn dann plötzlich Gutes getan?
Ja, manchmal ist die Geschichte ja eine merkwürdige Ansammlung von Begegnungen. Wir haben uns das auch gefragt. Also da sitzen die beiden Fraktionsvorsitzenden der Grünen und ich hatte auf meinem Handy eine Reihe von Screenshots mit Social-Media-Beiträgen von Alexander Dobrindt aus den letzten Jahren. Ich habe die ihm auch gezeigt. Ich habe gesagt, da. So, ne? Das werden wir niemals vergessen. So, das habe ich gesagt. So, glauben Sie nicht, dass wir Ihnen in irgendeiner Art und Weise das Leben leicht machen werden in den nächsten Jahren. Das war so drüber, es war so unverschämt. So, ich habe das ausgesprochen, weil ich fand, das musste einmal gesagt werden.
Was hatten Sie da mitgebracht? Auch die Steinewerfer oder noch was anderes?
Nein, er war auch der Kopf hinter der Kampagne gegen Robert Habeck. Mhm. Dieses gesamte, der schlechteste Wirtschaftsminister aller Zeiten. Also die CSU hat insbesondere auf ihren Kanälen jeden dritten Post über Robert Habeck gemacht. Mhm. In einer Art und Weise, die teilweise auf falschen Aussagen basierte und vor allen Dingen aber das, was sie jetzt von uns wollten, verhetzt hatte. Mhm. So, und ich habe gesagt, das ist... ihr habt Chuspe, dass ihr jetzt hier vor uns sitzt.
Und wie hat er reagiert darauf?
Er ist ein Mensch, der aus meiner Sicht auch in der Lage ist, auch selbstironisch auf sich selbst zu blicken. Also das kann ich als etwas...
Was hat er gesagt?
So, er hat im Endeffekt signalisiert, stimmt. So, ja. Aber wir sitzen jetzt trotzdem vor euch. So, und wir haben sehr klar gemacht, das ist hier nicht eine Frage von Sympathien, um das hier einmal festzustellen. Mhm. Wir helfen nicht der CDU, wir helfen nicht der CSU. Das wäre das Letzte, was ich jetzt tun würde. Sondern wenn diese Sache nicht so groß wäre, dann hätten wir schon längst gesagt, gute Reise, macht mal euers. Aber er ist derjenige von den dreien gewesen, der am meisten Verhandlungserfahrung hatte. Und wir haben irgendwann selber erkannt, dass wahrscheinlich er derjenige sein würde, der diesen Deal schließen oder auch nicht schließen würde. Das wär, wenn man viel verhandelt, dann erkennt man ja so Dynamiken in Gruppen. Und Klingbeil war sehr passiv in diesen Verhandlungen und Merz... ein bisschen impulsiv und
das müssen Sie uns erläutern.
Also es gibt, Olaf Scholz war auch so, manchmal Politiker, die so verhandeln, dass sie denken, wenn man Basta sagt, dann muss doch mal gut sein. So, und das nicht die Art und Weise, wie man mit uns verhandelt.
Hatten Sie das Gefühl, dass es auch eine besondere Situation war, weil Sie als zwei Frauen da saßen? Sind Sie anders behandelt worden, als wenn dort vielleicht auf grüner Seite zwei Männer gesessen hätten?
Ich weiß es nicht. Also das, ich weiß nicht, ob Friedrich Merz nicht grundsätzlich so ist. Ja. So, dass er nicht einfach auch der Typ ist, was dazu sagen und dann auch zu erwarten, dass das so ist. Mhm. Das kann ich mir bei ihm vorstellen, dass er das Männern gegenüber genauso macht. Ich habe in meinem Leben schon sehr oft erlebt, dass ich gerade, weil ich auch nochmal deutlich jünger bin und oft in meinem Amt jung war, also so von mit 25 Vorsitzende der Kölner Grünen und jetzt mit Ende 30 Fraktionsvorsitzende einer Bundestagsfraktion zu werden, ist im politischen Berlin auch jung, dass das manchmal dann nochmal provoziert hat. So dieses Gefühl, wer sind die? So, ne, dass die jetzt einfach Nein sagt. Und ich habe mir in solchen Momenten als Haltung innerlich immer angewöhnt, dass ich sehr entspannt bleibe und einfach sage Nein. So, wenn jemand sagt, machen wir das jetzt so, sage ich so Nein.
Und das irgendwas hat Dobrindt verstanden, dass er es anders machen muss,
ja,
dann.
Aber
er hat irgendwann
auch
gesehen, mit Frau Dröge muss ich anders reden, oder?
Also das, es war eigentlich eine ganz witzige Situation. Wir wollten uns eigentlich im Büro von Britta Hasselmann zum Verhandeln treffen. Davon hatten die Journalisten Wind bekommen. Deswegen gab es so eine riesen Kameratraube vor Brittas Büro. Wir kamen eigentlich quasi nicht mehr raus. Es kam aber auch niemand so rein. Da konnte man nicht verhandeln. So der ganze Flur vor unserem Büro war belagert. Und dann war irgendwie so die Situation, da können jetzt Merz und Klingbeil und Dobrindt nicht hin. Also haben wir einen anderen Raum angeboten und so ein bisschen, um zu ärgern, haben wir einen grünen Verhandlungsraum gewählt, wo ganz viele Button aus der grünen Geschichte an der Wand hingen, so gegen Franz Josef Strauß und so.
Den habe ich auch schon gesehen.
Genau.
Ja.
So, irgendwie dachten wir, das ist so eine Geste. Und die Verhandlungen liefen aber nicht so richtig gut und wurden dann irgendwann auch abgebrochen, aber Dobrindt blieb noch. Und Britta Hasselmann hat dann irgendwann das Angebot gemacht, wollen wir nicht nochmal bei ihr oben im Büro zusammen eine Cola trinken gehen. weil wir auch vorher, Britta und ich, überlegt hatten, vielleicht muss man mal Kontakt aufnehmen. Und das war wirklich so wie aus einem Film, wir sind so raus und die Journalisten standen dann auch vor diesem Raum und mein Mitarbeiter hatte eigentlich die Aufgabe, dann die Journalisten so weit zurückzudrängen, dass Britta und ich zumindest vorbeikommen ins Büro, da er nicht wusste, dass Alexander Dobrindt mit sollte, hat Alexander Dobrindt mit abgedrängt. So. Und ich habe mich dann irgendwann umgedreht und gesagt, ich habe am Durchsehen verloren.
Also Schitte, der Plan geht nicht auf.
So, aber Mitarbeiter, so hättest du es mir nicht sagen können. Ich so, ja gut, das war jetzt hier alles. Also, das war wirklich lustig.
Wie haben Sie ihn wiedergefunden?
Er steckt dir dann da so fest. In diesem Moment.
Okay, Sie haben Alexander Dobrindt vor den Journalisten gerettet. Sie hatten was gut bei Ihnen.
Ja, gut, aber es war ein bisschen auch mein Mitarbeiter, der ihn ja abgedrängt hatte, weil er sich so mit breiten Kreuzern so zwischen die Journalisten und uns stellen wollte. Nur eben dann auch aus Versehen, er hatte Dobrindt auch nicht gesehen, ihn dann so zurückgedrängt hat. So, und dann war das so ein bisschen der Moment, wo wir wir haben da gar nicht verhandelt. Wir haben einfach nur so versucht, einander ein bisschen besser kennenzulernen. Das ist in solchen Verhandlungssituationen relevant, um nachher einzuschätzen, kann man zueinander kommen, möchte die andere Seite überhaupt einen Kompromiss oder steht das so einfach nur hart gegeneinander? Das war jetzt auch gar nicht lange, dass wir da miteinander gesprochen haben, aber es hat uns in unserer Einschätzung bestärkt, das wird wahrscheinlich am Ende der Weg sein.
Mhm. Und Dobrindt kann Rollen spielen.
Rollenklarheit. Trennung zwischen öffentlicher Rolle und dieser Aufgabe. Aber wir haben uns in dem Moment ja auch entschieden, sonst geht es ja überhaupt nicht. Das ist jetzt hier der Job, zu gucken, ob man da zu einem guten Verhandlungsergebnis kommt und alles, was man sich eigentlich so gegenseitig ja vorhält an Ärger, an auch, also wir haben ihm auch persönlich sehr klar gesagt, was wir von seiner Politik halten. Verheerend. So, verheerend fürs Land, verheerend für Europa. Das haben wir miteinander auch danach immer mal wieder besprochen, dass das in so einem Moment keine Rolle spielen darf. Das ist gar nicht so eine leichte Entscheidung, weil wir sind alle Menschen, Emotionen spielen eine Rolle. Und das so mal für eine Zeit nach hinten zu schieben und zu gucken, das darf jetzt nicht meine Verhandlungssituation beeinflussen, das ist wichtig und jeder hat so ein bisschen so seine Art, wie er versucht, dann so eine Verhandlungsebene zu erzeugen. Ich bin Mensch, ich bin zwar nicht im Rheinland geboren, aber kulturell bin ich Rheinländerin. So, ich bin da irgendwie richtig angekommen. Ich connecte mehr über Humor. Das funktioniert bei manchen. Bei Olaf Scholz hat's nie funktioniert.
So, Überraschung.
Genau, das ist sehr aneinander vorbeigeschrammt. Mit Dobrindt kann man auf der Ebene, weil er eben so ein Mensch ist, der über sich selber lachen kann, dann connecten für diesen Verhandlungsmoment. Ohne, dass man dabei dann eben vergessen muss, ich bin bei den Grünen im linken Flügel, er ist in der CSU der grünen Fresser. Das, man fragt sich schon manchmal wie mit so einer Kamera von außen, was tue ich hier eigentlich gerade? So, das ist war in meinem Kopf da schon auch.
Ganz am Ende hatten die Grünen ganz schön was rausgeholt. Ordentlich Geld für den Klima- und Transformationsfonds. Die Verhandler auf der anderen Seite haben sich ordentlich bewegt. Wir würden gerne noch wissen, wann für Sie genau der Moment war, wo Sie gesagt haben, okay, ich kann mitgehen in dieser ganzen Phase. Gibt es diesen einen Moment, wo Sie gesagt haben, gut, das reicht, das kann ich jetzt auch meiner Partei und meiner Fraktion vermitteln. Das ist der Moment.
Wirklich erst an dem Freitag. Und wir hatten in der Nacht bis um 5 Uhr verhandelt, haben als Grüne dann aber noch nicht eingeschlagen und haben gesagt, wir müssen uns am nächsten Tag nochmal treffen. Und haben dann, um 8 Uhr war ich wieder im Büro, also eigentlich auch nicht viele Stunden Schlaf, aber das kannten wir auch aus der Ampel. Und sind dann wieder in die Verhandlungen reingegangen und CDU, CSU und SPD waren sich schon so sicher, dass sie schon zu Pressekonferenzen eingeladen hatten. Und die Grüne Partei hat das dann aber dementiert, was dann zum großen Ärger beim Handelsblatt geführt hat, weil die hatten gemeldet, die Grünen dementieren, die anderen haben gemeldet, es findet statt und dann fühlte sich das Handelsblatt irgendwie von der Grünen Parteispitze schlecht informiert. Die haben aber die Wahrheit gesagt, weil Britta und ich saßen dann noch und haben gesagt, nein, wir schlagen noch nicht ein. Das Letzte, was wir dann noch mit verhandelt haben, war, dass auch die Klimaneutralität 2045 mit im Grundgesetz erwähnt wurde. Und bevor wir in diese Verhandlungen reingegangen sind, haben Britta und ich uns nochmal in die Augen geschaut, haben mit den Parteivorsitzenden gesprochen, auch mit Habeck und Baerbock nochmal gesprochen und haben dann gemeinsam gesagt, okay, das wollen wir jetzt noch rausholen. Wenn das funktioniert, reicht es. Und ich war auch an dem Morgen so, dass ich innerlich dachte, okay, eigentlich würde ich gerne noch weiter verhandeln. So. Und es war dann am Ende aber doch der Moment, dass ich gesagt habe, nein, ich kenne Verhandlungsdynamiken. Ich weiß, das ist jetzt so der Punkt, nach Fest kommt ab. Irgendwann gerät eine Verhandlung ins Chaos. Irgendwann verhandelt man wieder rückwärts, wird das aufgemacht, was man erreicht hat. So ist, das habe ich in der Ampel ein, zwei Mal erlebt. Ich war immer im Team hartes Verhandeln. Da gab es bei den Grünen auch ein Spektrum, auch in der Ampel. Und ich muss selbstkritisch sagen, ich bin ein, zwei Mal in der Ampel in Verhandlungen so hart gewesen, dass ich über den Moment hinausgegangen bin, wo ich hätte einschlagen sollen und dann am Ende weniger wieder auf dem Tisch lag als davor. Und das war für mich so eine ganz wichtige Lehre. Das ist am Ende eine Frage von Bauchgefühl. So ist das jetzt der Moment. Und dann haben wir gesagt, okay, für Europa, für die Sicherheit, wir können es nicht abstürzen lassen. Und 100 Milliarden für den Klimaschutz. Es versteht kein Mensch, wenn die Grünen da Nein sagen. Und ehrlich gesagt, wir dann auch nicht mehr.
Der Höhepunkt dieser ganzen Geschichte war dann im Bundestag, als Sie diese berühmte Rede hielten, mit der Sie dann schlagartig so bekannt waren wie sonst nur Habeck, Baerbock oder Özdemir. Das war der 13. März, 13.02 Uhr. Sie kommen ans Rednerpult und Sie sprechen Merz direkt an.
Wir müssen erkennen, und die Bürgerinnen und Bürger müssen erkennen, dass das ihr Politikprinzip ist. Nicht immer ehrlich zu sein, nicht immer zu sagen, was sie planen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum die Gespräche zwischen uns und Ihnen gerade so laufen, wie sie laufen, dann sagen wir Ihnen, weil wir uns nicht auf Ihr Wort verlassen, sondern weil wir nur über das entscheiden werden, was im Grundgesetz steht an der Stelle. Wir prüfen den Gesetzestext an jeder Stelle.
So kämpferisch und auch so persönlich, konkret gegen Friedrich Merz, das hatte man von Ihnen so in der Form vorher noch nicht gehört. Ich glaube, dass nach dieser Rede sehr viele Leute im Land, die es vielleicht vorher noch nicht gewusst hatten, wussten, wer Katharina Dröge ist. War das geplant? War das spontan? Irgendwas dazwischen? Wie kam es dazu?
Es war spontan. So, wir hatten bis kurz vor diesem Moment verhandelt und wir waren auch für nach dieser Debatte zum Verhandeln verabredet. Und ich, Britta Hasselmann und ich hatten überlegt, okay, da ist ja noch diese Bundestagsdebatte, wir müssen beide reden. Dann hatten wir überlegt, Schuldenbremse mehr mein Thema als Brittas. Wir haben eine inhaltliche Aufteilung, also fange ich an, sie redet als Zweite. Aber wir hatten eigentlich wenig Zeit, diese Reden vorzubereiten. Unsere Teams hatten Entwürfe gemacht. Ich rede lieber mit meinen eigenen, deswegen war das nur so für die Sicherheit, falls ich gar nicht dazu komme, es zu überlegen. Und ich hatte mir was überlegt. Und dann hat Friedrich Merz aber eine Rede gehalten, wo er uns ja schon wieder ein Verhandlungsangebot machte in der Rede, so, und sagte hier, ich biete euch an Geld für den Klimaschutz, ich biete euch an, diese folgenden Punkte ändere ich noch bei der Sicherheit. Und wir haben uns angeguckt, Britta und ich, und haben gedacht, ist das wirklich dein Ernst? So, dass du schon wieder öffentlich uns Verhandlungsangebote machst, obwohl wir dir gesagt haben. So verhandelt man mit uns nicht, das war das eine. Das Zweite war aber, und das war eigentlich der Punkt, wo es mir gereicht hat, er hat sich hingestellt und hat gesagt, Grüne, erkennt ihr nicht, man muss diese Schuldenbremse reformieren, weil sonst wächst die Wirtschaft nicht. Und ich habe gedacht, ja. Und genau das ist das, was ich dir seit 3 Jahren sage. So, was ich als Wirtschaftspolitikerin wirklich übel nehme, dass ein CDU-Politiker so sehr auf sein eigenes Interesse geschaut hat, dass er lieber zugelassen hat, dass die Wirtschaft in einer Krise steckt und uns nicht die Möglichkeit gibt, zu investieren, als mal über seinen parteipolitischen Schatten zu springen und das Richtige fürs Land zu tun und sich da noch hinzustellen und dieses Argument, eigentlich mein Argument, gegen mich zu verwenden. Da habe ich innerlich gedacht, jetzt reicht's. Und jetzt sage ich Ihnen einfach mal alles, was ich über sie denke. Das war dann in dem Moment so die Entscheidung.
Also wenn man sein Gesicht während der Rede sah, merkte man, dass er es mitkriegt, was sie da tun.
Ja.
Also das war viel Kopfschütteln, das war viel Empörung darüber, wie kann die jetzt so mit mir und so weiter.
Genau, und das war natürlich in dem Sinne keine spontane Rede, weil es waren alles Gedanken, die ich mir in den letzten Monaten über ihn gemacht hatte, wo ich immer mal wieder darüber nachgedacht hatte, ob ich einen davon mal öffentlich sage oder nicht. Und ich schreibe Reden so, dass ich oft einfach mir Gedankenmanuskripte, also so Gedanken sammle in meinen Handy-Notizen und dann immer mal überlege, was baue ich denn davon später mal ein. Und das waren viele dieser Gedankennotizen waren da und ich hatte aber noch nicht mich entschieden, sie so auszusprechen. Und in dem Moment, das war wirklich, glaube ich, während ich aufgestanden bin und zum Rednerpult gegangen bin, in dem Moment die Entscheidung im Kopf, ich sage sie jetzt einfach alle.
Die ganze Zeit.
Ich sage sie einfach alle. Und das war dann auch einfach so, dass ich so dachte, es fühlt sich jetzt einfach richtig an. Also ich mache das jetzt für meine Partei. Ich mache es ehrlich gesagt auch für Habeck und Baerbock, die da auf der Regierungsbank saßen und sich dieses schlechte Schauspiel von Friedrich Merz ja auch anhören mussten. Ich mache das für die Ehre der Grünen, aber ich mache das auch für ein Land, das sehen muss, was für einen Kanzler sie jetzt kriegen werden. So, das war auch mein Gedanke, weil ich wusste ja, Friedrich Merz hat sich in die Situation gebracht, seine Koalition wird abhängig sein von der Entscheidung von Britta Hasselmann und mir. Ich habe gedacht, wie dumm kann man sein, so dass von Dritten, die kein Interesse daran haben, dass dieser Mann Kanzler wird, abhängig zu machen. Ich wusste, wenn diese Entscheidung gelingt, werde ich dazu beigetragen haben, dass Friedrich Merz Kanzler der Bundesrepublik Deutschland ist. Und ich bin davon überzeugt gewesen, er wird ein schlechter Bundeskanzler. Er ist ein schlechter Bundeskanzler geworden. Neuwahlen habe ich aber für verantwortungsloser gehalten. Das war deswegen auch diese schwere Entscheidung. Und wir als Ampel hatten dem Land Neuwahlen zugemutet, die ich falsch fand. 2 Monate später wieder Neuwahlen zu machen, es wäre ein Desaster geworden. So, und das fand ich wirklich schlimm. Aber die Vorstellung, dass Friedrich Merz Bundeskanzler wird, auch. So. Und deswegen habe ich gedacht, ich spreche wenigstens aus, was ist. Das ist die Möglichkeit, die ich habe.
In einem Wort, wie ging es Ihnen danach?
Was war das?
Richtig gut.
Ja, ich habe gedacht, so, das ist jetzt mal ausgesprochen.
Jemand anders fand das auch richtig gut, glaube ich. Robert Habeck kam tatsächlich, Sie haben es gerade gesagt, die saßen noch als geschäftsführende Minister auf der Regierungsbank, ist dann aufgestanden, hat irgendwie ein paar hundert Meter zurückgelegt, einmal durch den Plenarsaal zu ihnen, hat sie in den Arm genommen und hat sie gedrückt und gesagt, weiß nicht, was er gesagt hat, aber es klang wie oder sah aus wie super.
Danke.
Danke, er hat sich bedankt.
Ja.
Welches Verhältnis hatten Sie zu dem Zeitpunkt zu Robert Habeck?
Persönlich ein sehr vertrauensvolles und gutes. Politisch haben wir oft miteinander diskutiert. So, ich bin die linke Fraktionsvorsitzende, er ist der Vizekanzler und im Realo-Flügel sehr klar verortet. Deswegen, wir haben unterschiedliche Verhandlungsstrategien, Ziele immer gehabt und deswegen haben wir oft miteinander um Inhalte gerungen, aber wir haben ein Vertrauensverhältnis miteinander und deswegen fand ich es auch bitter, dass er nicht mehr Energie- und Wirtschaftsminister war. Das war auch Teil, schwang auch in meiner Rede mit. Mhm. So, und deswegen, ja, die Rede war auch für ihn.
Mhm. Wen vermissen Sie mehr, Robert Habeck oder Annalena Baerbock?
Annalena ist eine gute Freundin von mir, deswegen, da spielt nochmal die persönliche Dimension eine Rolle. Aber ich habe mit Robert Habeck enger zusammengearbeitet, weil ich im Schwerpunkt ja selber Wirtschaft und Energiepolitik gemacht habe und ich war komplett für sein Ministerium zuständig und da er natürlich viel mehr Gesetze gemacht hat als die Außenministerin. Das liegt in der Natur der Themen. Habe ich eigentlich jedes seiner Gesetze irgendwann im Bundestag verhandelt. Und gerade die Verhandlungen um das Gebäudeenergiegesetz waren eine sehr, sehr harte Zeit, so wo ich selber dieses Gesetz 5-mal verhandeln musste, bis ich es irgendwann geschafft hatte, das durch den Bundestag zu kriegen. Und ich wusste, da steht viel auf dem Spiel, auch für ihn. Und ich bin da echt über Grenzen gegangen, um das durch den Bundestag zu bringen.
Brauchen die Grünen Stars?
Es ist schön, wenn man sie hat. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass Politik über Vertrauen funktioniert, das Menschen haben. Und das ist nicht zwingend an ein Startum gebunden, sondern an die Frage, hält man Politikerin für glaubwürdig, für ehrlich, für authentisch. Ich zum Beispiel bin Mensch, dieser Glamour-Teil der Politik, das ist so der, wo ich immer so denke, ach ohne, auch okay. So ich mag es lieber bisschen bodenständiger. So, aber ich habe auch von Menschen die Rückmeldung bekommen, dass sie sagen, das finden sie sympathisch.
Die Linken haben definitiv einen Star, Heidi Reicheneck. Wie blicken Sie auf Heidi Reicheneck?
Also ich kann sehr anerkennen, in welcher Art und Weise sie es schafft, über Social Media junge Menschen anzusprechen, denen auch Mut zu geben. Also sie macht da wirklich in ihrer Kommunikation einen guten Job. Ich bin trotzdem in einer ganz grundsätzlichen Frage anderer Auffassung. Und das ist die Frage, ob man, wenn man seine Überzeugung wirklich ernst nimmt, am Ende auch bereit sein muss, in eine Regierung zu gehen. Das habe ich gegenüber verschiedenen Linken, da wo ich inhaltliche Überschneidungen habe, auch immer wieder angesprochen, dass ich gesagt habe, wie kann man denn wirklich, wirklich für ein Thema brennen und die Chance ausschlagen, es Realität werden zu lassen. So, das ist so meine tiefe Überzeugung, und Regieren macht an vielen Stellen auch überhaupt keinen Spaß, wenn man Kompromisse machen muss, wo man selber gedacht hat, hey, den wollte ich nicht in meinem Leben machen. Aber meine glücklichsten Momente in der Politik waren immer Momente, wo ich Gesetze im Bundestag beschlossen habe, wo ich wusste, das wird besser dadurch. So, das sind, da kann ich Tränen in den Augen kriegen, wenn ich mir vorstelle, das Land wird dadurch besser. Das ist der Grund, warum ich hier sitze. So. Und das verstehe ich bei den Linken nicht. Diese grundsätzliche Nichtbereitschaft, diesen Schritt zu gehen. Da habe ich gesagt, das ist wie Schilder hochhalten. Man hat dann am Ende Recht gehabt für sich selbst, aber keinen Unterschied gemacht. Und es gibt natürlich Themen wie die Außenpolitik, da erwarte ich einfach was anderes von denen.
So. Waren Sie inspiriert von Heidi Reicheneck, als Sie da ins Rednerpult gingen und Merz mal alles so entgegengeschleudert haben?
Da war ich nur bei mir. Das war ein Moment, den ich nur für mich entschieden habe. Ich glaube, so eine Rede kann man auch nicht halten, wenn man versucht, wer anders zu sein, als man ist. Das ist immer der größte Fehler, den Politiker machen können, sich zu versuchen, an wem anders zu orientieren. Was das allerdings auch das Schwerste ist, was man schaffen kann. Weil so bei sich selbst zu sein, schafft man ganz oft nicht. Jeder von uns hat Stimmen im Kopf, die was bewerten und sagen, aber wenn du es so machen würdest, wäre es doch vielleicht besser. Oder guck dir doch mal das bei dem an oder so. Und dann sehen das die Zuschauer. So. Und das war ein Moment, da hatte ich mich nicht gefragt, wie ich wirke. So, und das, sondern ich habe einfach nur gedacht, das muss ich jetzt sagen.
Im Moment gibt es ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Grünen und Linken, beide rund 11-12% in den Umfragen. Wenn man die beiden Parteien im Bundestag erlebt, hat man auch das Gefühl, dass da ein Duell stattfindet gerade um die Vorherrschaft auf der linken Oppositionsseite. Was hat es in dem Zusammenhang zu sagen, wenn eine ihrer prominentesten Rednerinnen, Ricarda Lang, plötzlich auch ein Heidi Reicheneck-Pony trägt? Also, haben wir dann demnächst das Duell zweier toller Frauen?
Also ich muss Sie nochmal fragen, ob das jetzt ein Heidi Reicheneck-Pony werden sollte.
Wichtiger Zusatz.
Ja, genau. Ich hatte es irgendwie so verstanden, dass sie so einen komischen 15, wie sah ich früher aus, Rückblick gemacht hatte auf Instagram, und da hatte sie diesen Pony, und dann hätten so viele User drunter geschrieben, ey, so ein Pony solltest du öfter tragen, und das hat dann bei ihr dazu geführt, dass sie dann in dem Moment gesagt hat, ach, warum eigentlich nicht? So, deswegen meine Wahrnehmung war jetzt nicht, dass das eine Anlehnung war, aber vielleicht fragen Sie nochmal dazu.
Sehr gerne.
Wenn man Sie nachts um 3 weckt, Frau Dröge, und fragt, aus welcher Stadt Sie kommen, was sagen Sie?
Köln.
Tatsächlich?
Ja.
Wo es nicht jede Geburtsstadt ist.
Nein, es ist aber die Stadt, an der mein Herz hängt.
Sie sind geboren in Lattbergen im Münsterland. Das müssen wir noch denen sagen, die das jetzt nicht schnell gegoogelt haben. Das heißt, das ist nicht das, was Ihr Herz sagt, wenn man es nachts aufschreckt.
Ich bin nach dem Studium nach Köln gezogen. Das sind ja jetzt dann auch schon mehr als 20 Jahre, die ich in Köln lebe. Und ich habe innerhalb von wenigen Monaten gemerkt, dass das so für mich zu Hause ist. Einfach weil die Mentalität des Rheinlands, die hat, und der Kölner, das ist so eine Leichtigkeit, das ist eine Fröhlichkeit in dieser Stadt, das ist auch eine Toleranz und Großzügigkeit Menschen gegenüber. Man kann leicht Menschen kennenlernen. Die Kölner sagen aber ja auch, jeder Jack ist anders. So, ne? Das heißt, diese Freiheit, den anderen auch ein bisschen zu lassen, wie er ist. So, und nicht zu bewerten. Und wenn man da in der Straßenbahn sitzt oder bei DM an der Kasse steht oder so, dann quatschen die Leute einen auch an. Also auch schon, als sie mich nicht erkannt haben, haben sie mich angequatscht und irgendwas mit mir geredet. Und oft sind es einfach so nette 3-4 Sätze, die man mit den Kölnern reden kann. Und
was sagen die dann so?
Auch vom Wetter über wie schlecht die KVB funktioniert, über, also es ist, man kommt so ein bisschen ins Gespräch miteinander. Und jetzt mittlerweile, jetzt, wo ich da Abgeordnete bin, kurz nach der Bundestagswahl, ich war dann eine Zeit lang nicht mehr in Köln, weil ich so viel verhandeln musste. Und als ich wieder da war, stand ich morgens beim Bäcker und ein Mann stand hinter mir in der Schlange und meinte zu mir: Schön, dass Sie wieder zu Hause sind. Und dann war ich so wirklich in dem Moment.
Es fühlte sich auch so an.
Genau, es fühlte sich so an, aber es war so schön, dass er das zu mir sagte. So, weil es war genau das Gefühl, was ich hatte.
Sie haben eben gesagt, als wir Sie gefragt haben, wie wichtig Stars für die Grünen sind, dass Sie sich wünschten, das sei eigentlich nicht nötig, solche Dinge. Mhm. Sie sind jetzt auch vielleicht nicht die Person, die man so, weiß nicht, ob man das in Köln so Ulknudel oder Rampensau oder so nennen würde, sondern sehr fokussiert, sehr klar. Vermissen Sie manchmal so ein bisschen dieses Showgehen, was Sie zumindest bei dieser Rede ja kurz mal ausgepackt haben? Oder sagen Sie, nee, das bin ich tatsächlich nicht und ich muss das irgendwie auch anders hinkriegen für mich?
Also tatsächlich, meine Freunde sagen mir oft, du bist im Privaten so lustig, warum zeigst du das nicht mehr vor den Kameras? Okay. Und warum bist du eigentlich da so kontrolliert? Mhm. Und die Frage habe ich mir selber auch in letzter Zeit öfter gestellt. Und früher hätte ich sie beantwortet mit konzentriert, aber das stimmt nicht. Es ist tatsächlich auch kontrolliert. Und da habe ich jetzt mal länger drüber nachgedacht. Und mein Gedanke war am Ende, dass das schon an meinem Weg durch die Politik liegt, dass ich jetzt so bin, weil ich eben immer jung und immer Frau und dann auch noch in den Wirtschaftsthemen war und ganz oft in meinem Leben Situationen hatte, wo oft Männer, die deutlich älter waren als ich, versucht haben, mich zu challengen, dass oft so Fragen kamen, die Kompetenz in Frage stellen sollten, die ausgerichtet waren darauf, mich eigentlich vorzuführen, zu sagen, dieses kleine Mädchen hat doch keine Ahnung. Ich habe so oft nach Deutschlandfunk-Interviews E-Mails von Männern bekommen, die mir so schrieben, nur weil sie VWL studiert haben, glauben sie Ahnung zu haben. Und ich dachte immer so im ersten Moment, da wird ja gar nicht genannt in dem Interview, dass ich VWL studiert habe. Wieso fangen denn diese E-Mails alle damit an? Mhm. Bis mir irgendwann aufging, die haben eine grüne Politikerin im Radio gehört, die sich zu Wirtschaftsthemen geäußert hat. Das hat provoziert. Dann haben sie sich gedacht, ja gut, was wird die schon gemacht haben? Wahrscheinlich ein Studium abgebrochen, aber auf keinen Fall Ahnung von Wirtschaft. Dann haben die mich gegoogelt, festgestellt, oh, die hat ein Diplom in VWL. Und dann kam dieser Gedanke, jetzt glaubt die hat Ahnung, nur weil die dieses Thema studiert hat. Und das war immer so der Subtext. Und deswegen habe ich, glaube ich, auf der einen Seite angefangen zu sagen, okay, ich überlege bei jedem Satz, wie ich ihn sage, damit er nicht angreifbar ist. Und dazu kommt dann, wenn man dann den Schritt in die Spitzenpolitik macht, dann, und das hat sich durch Social Media einfach so wahnsinnig verstärkt, wir stehen ja ständig vor Kameras, wir werden ständig zu allem gefragt und jeder Halbsatz von uns kann im Zweifel ausgeschnitten werden zu Videoschnipseln gemacht werden, dann über X verbreitet werden, dann geht die Welle des Spotts, der Häme, der Verdrehung los und es sind teilweise, ich habe das, wie gesagt, Annalena Baerbock ist meine Freundin, ich habe das bei ihr mitbekommen, ich habe es aber auch bei Robert Habeck mitbekommen, wie sehr dann solche Momente auch hängen bleiben in der Beschreibung einer Person und das hat bei mir, glaube ich, dazu geführt, dass ich gedacht habe, okay, wenn man jetzt sehr genau aufpasst, was man sagt, dann kann man diese Momente minimieren. Aber dann sieht natürlich auch keiner mehr den Menschen Katharina dahinter. Mhm. Und das ist jetzt so gerade die Frage, die ich mir stelle, kriege ich das hin, mehr von mir zu zeigen? Es ist aber ein ins Risiko gehen. Mhm. So, und das erfordert auch Mut. So.
Aber vielleicht lernen wir öffentlich noch eine andere Katharina Dröge demnächst kennen.
Ich glaube,
Herr Merz denkt gerade, ach du Chance. Das kriege ich jetzt irgendwie alle paar Wochen zu hören.
Ja, mal gucken.
Dass das Gegenteil von Kontrolliertheit ist Karneval. Gerade in Köln. Und Sie sind Mitglied der Karnevalsgesellschaft Schnüsse Tring 1901 e.V. Können Sie übersetzen?
Ja, Schnüsse Tring. Tring steht für Katharina und Schnüsse heißt eigentlich große Klappe. Mhm. Und das ist ein Karnevalsverein aus Ossendorf, liegt in meinem Wahlkreis, aber deswegen hatte ich ihn mir nicht ausgesucht, sondern in meinem alten Beruf, ein Arbeitskollege von mir ist Präsident dieser Karnevalsgesellschaft. Das ist eine ganz kleine. Und er hatte in dem Jahr, wo die zum 111-jährigen Jubiläum hatten, die sich beworben, drei Gestirn im Kölner Karneval zu werden. Das ist so, wer es nicht kennt, man muss sich da richtig bewerben, muss da durch so ein Auswahlverfahren. Und deswegen war das super spannend und er durfte eigentlich nicht drüber reden. Aber er hat mir dann, hab ich mal mit dem Auto zurückgenommen nach Köln, wir haben beide in Düsseldorf gearbeitet, er hat mir davon erzählt die ganze Zeit so. Ne? Und dann habe ich ihm gesagt, ey, wenn das was wird, so, ne, dann werde ich Mitglied bei euch. Und
und große Klappe Katharina, das war ja wahrscheinlich auch so eine Herausforderung für Sie.
So eine Magd aus Ossendorf, die sich damals mit den Mächtigen angelegt hat. Und deswegen gibt es da so eine Statue von der.
Okay.
Und das glaube ich, also die habe ich mir noch nie angeguckt, aber so hat er mir das erzählt. Und das war natürlich auch lustig, aber auch das war nicht der wahre Grund, auch wenn das jetzt zur Geschichte schön dazu gehört, nicht jetzt hätte behaupten können, es lag daran, sondern eigentlich lag es eben an dem Kollegen. Und dann hat er das geschafft und die sind dann dreigestellt geworden, dieser ganze Karnevalsverein, mega euphorisch. Und habe ich gesagt, ja gut, dann bin ich jetzt auch dabei und habe ich auch mal in den Bundestag eingeladen, bei so einer Abgeordnetenfahrt haben die mich besucht. Und es ist, ich schaffe es aber selten, bei denen vorbeizukommen, so, weil diese ganzen Sitzungen finden oft in Zeiten statt, wo in Berlin Sitzungswoche ist. Deswegen der 11.11. auch immer ein Desaster, immer Berlin. So, und ich habe einmal versucht, in Berlin den 11.11. zu feiern, habe dann entschieden, nie wieder.
Was ist passiert?
Das war in meinem ersten Jahr. Ich hatte dann mein Team motiviert, mit mir in so eine Kölschkneipe hier zu gehen. Die waren schon, weil überwiegend Berliner, so mittel überzeugt davon, dass sie jetzt in Kostümen durch Berlin laufen müssen. So, deswegen waren die schon alle so ein bisschen verlegen. So, und dann sind wir in diese Kneipe rein und irgendwie kam diese Kneipe auf die Idee, dass man in Köln alle halbe Stunde eine Polonaise machen würde. So, da hat sich immer jemand auf den Tresen gestellt, mit einer Glocke geläutet und dann ging diese Polonaise durch diese Kneipe und wir dachten so, hä? Das ist ja ultra nervig hier. So, wir wollen doch hier Kölsch trinken, reden und schunkeln. So. Und dann habe ich gedacht, nee, die Berliner, das können die nicht mit dem Karneval, das passt einfach nicht. Das muss ich zu Hause machen. So, und deswegen versuche ich mal von Weiberfastnacht. Also wenn es geht, feiere ich wirklich von Donnerstag bis Dienstag. So, das werde ich dieses Jahr auch wieder nicht schaffen. Aber das habe ich sehr, sehr viele Jahre durchgezogen.
Was ist Ihr Kostüm dieses Jahr?
Noch nicht entschieden.
Ah.
So, wir basteln ja unsere Kostüme selber. Also die Kölner machen das ja eigentlich, so gekaufte Kostüme von der Stange. Das ist uncool.
Also Sie basteln auch ein Kostüm dann selbst?
Ja, aber ich bin wirklich in so handwerklichen Sachen nicht überzeugend. Deswegen klebe ich mit einer Heißklebepistole die Dinge zusammen. So, was dann zwar erstmal hält, aber nicht dauerhaft. Weshalb ich meistens die Heißklebepistole in der Handtasche habe. Und dann, wenn was auseinanderbricht, so mich auf die Damen Toilette stelle und wenn da eine Steckdose ist, es wieder zusammenklebe, was schon dazu geführt hat, dass es richtige Schlangen hinter mir gab, weil dann auch alle anderen Frauen meinten, mega, also wir haben auch was zu kleben. Und also deswegen, meine Kostüme sind sehr oft geklebt. Für den Straßenkarneval habe ich so eins, das ist ein Regenbogenfisch, das ist eigentlich ein Mann gewesen, dem das Kostüm, glaube ich, gehört. Ich habe das im Secondhand-Laden gekauft und das kann man so super gut über die Winterjacke und alles drüber ziehen.
Regenbogenfisch.
Und hat so einen ganz langen, dicken Fischschwanz, so der, weil der Mann offensichtlich größer war als ich, hängt ja immer so ein bisschen im Dreck. So, aber das ist so mit so, so Schuppen und so und leuchtenden Farben und das ist so für den Straßenkarneval, weil es ja so kalt ist, einfach so super zum drüber ziehen und alles andere bastel ich. Die Kölner Grünen gehen immer donnerstags als Gruppenkostüm. Das macht man in Köln auch. So, da waren wir irgendwann mal Solar Energy und sowas, ist so mittellustig. Aber da mache ich manchmal auch mit.
Gibt es Kostüme, die nicht gehen?
Ja, es haben sich schon mal Leute irgendwie im Karneval Saddam Hussein oder sowas verkleidet. Ich habe mir gedacht, das ist daran lustig. So, ne? Also das aber ansonsten, ich liebe die kreativen Kostüme und beim Geisterzug, der ist so im Dunkeln, da können alle Leute mitlaufen, die beleuchteten Kostüme, die finde ich ganz großartig. Das sind Leute, die verkleiden sich als Quallen und haben dann so auf dem Kopf so riesige Quallendinger so und die sind dann innen drin so mit Lichterketten beleuchtet, habe ich schon oft gesehen. Und das habe ich auch mal probiert.
Aber die Klebepistole haut es nicht hin wahrscheinlich.
Es leuchtete nicht so richtig, also ich habe zu wenig Geld in diese Lichterkette investiert, dass das einfach nicht genug strahlte. Dann muss man irgendwie diese Batteriesache irgendwo an sich dran befestigen. Wenn man das in die Haare packt, wie ich das überlegt hatte, hängt dann das Kabel so runter. Also das war alles so Mittel. Und für die richtig guten Sachen muss ich auch Freundinnen fragen, die Nähmaschinen haben. So, die das dann, also die richtigen Kölnerinnen, die können irgendwie sowas alles selber nähen. Und da bin ich wirklich weit von entfernt. So, deswegen werde ich, glaube ich, toleriert mit dem, was ich so tue.
Die höchst dekorierte Karnevalistin dieser Saison ist Dorothee Bär. Die bekommt den Orden wieder, den tierischen Ernst.
Er ist ja zum Glück Aachen.
Sie saß auch hier in unserem Podcast und hat gesagt, dass sie sich wahnsinnig gerne daran erinnert, dass sie als Kind ein Indianerkostüm getragen hat. Haben Sie damit ein Problem?
Also in der damaligen Zeit hatte da niemand ein Problem mit. Und da halte ich überhaupt nichts von, Leute zu beschämen dafür. Das werde ich mit Sicherheit als Kind auch irgendwann mal gemacht haben. So, ich finde heute, wenn man mit Kindern darüber redet, dass man sagt, ey, respektvolle Sprache, ich finde es eigentlich eine Frage von Höflichkeit. So, aber mein Ansatz ist eigentlich immer zu sagen, man redet darüber, warum man das anders machen möchte, als jemanden dafür zu beschämen. Das finde ich, das ist ein, irgendwie überhaupt nicht mein politischer Ansatz. So, und gerade bei Kindern, meine Güte. So.
Auch als Nicht-Kölnerin weiß ich, dass in der fünften Jahreszeit alles erlaubt ist für ein paar Tage.
Deswegen wird dann nachher der Nubbel verbrannt. Für die Sünden.
Der was?
Es ist so eine Strohpuppe, die hängt über den Kneipen und die wird dann am Ende zu Grabe getragen. Also sie wird dann verbrannt. So, und alle Sünden, die man an Karneval begangen hat, dann singt man so Lieder, war der Nubbel schuld. So, und das heißt, wenn der verbrannt ist, dann sind die Sünden auch vergangen. Das ist, so ist das Rheinland. So,
also, wir verstehen immer mehr, warum sie sich da sehr, sehr wohl fühlen. Gibt es was sie ausschließlich an Karneval machen? Also eine schlimme Verhaltensweise an den Tag legen oder Dinge tun, die sie sonst definitiv nicht tun würden und die in dieses Sündenregister des Nubbels fallen würden?
Also es wäre jetzt nicht so schlau, wenn ich sowas erzählen würde im Podcast. Nein, was man an Karneval macht und ja sonst nicht so oft im Jahr, ist ja schon wirklich sehr früh morgens Alkohol trinken und zwar sehr viel. So. Also man fängt ja um 11.11 Uhr an. Deswegen, wenn ich nicht zu politischen Events musste, dann war mein Weiberfastnacht meistens um 15 Uhr zu Ende.
Einfach, weil es nicht mehr ging.
So, dass ich habe Freundinnen, die schaffen das dann noch bis 24 Uhr. Aber die Konstitution hatte ich nie. So, ich bin dann meistens nach Hause gegangen. Das Lustige ist, dann Karneval läuft abends immer irgendwie auch der Wiener Opernball. Und dann habe ich mir den leicht angetrunken, manchmal noch angeschaut. Also ich kannte aber die Prominenten, die da auftraten, immer nicht. So, ja.
Ihr allerwildestes Karnevalserlebnis in all den langen Kölner Jahren?
Puh, das weiß ich gar nicht so genau. Also so wild waren die eigentlich alle nicht. Ehrlich gesagt, wir steckten eigentlich immer in viel zu vollen Kneipen fest und es ist so, kamen irgendwann wieder raus und stellten fest, es ist noch hell. So, das war eigentlich
oder schon
immer,
wieder.
Nee, wie gesagt, das habe ich nie geschafft.
Okay.
So, das ist irgendwie, also wirklich Respekt vor allen, die das hinkriegen. Aber letztens habe ich jetzt nochmal für mich den Gardedanz so festgestellt, dass es im Gürze nicht so eine Riesenparty auf mehreren Bühnen und das ist auch total cool, das war früher so gar nicht meins. Aber sonst, ich war eigentlich immer Team Kneipenkarneval und auf der Straße rumlaufen. Also das fand ich auch super schön in der Südstadt gerade. Alle ziehen mit Bollerwagen durch die Straßen und haben da so Musikanlagen drauf und man tanzt so draußen und geht eigentlich gar nicht rein. Das habe ich im Studium wahnsinnig viel gemacht.
Vielen Dank, Frau Drögel.
Herzlichen Dank.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Meine schwerste Entscheidung ist ein Podcast von Funke. Hauptmoderation: Julia Emrich und Jochen Gaugele. Produktion und Redaktion: Simon Eichinger, Alexandra Schaller und Jörg Krauthöfer.